ARD.
Eine EU-Einigung zu eingefrorenem russischen Vermögen steht laut Kanzler Merz auf der Kippe. Vizekanzler Klingbeil hält sich bei der Frage deutscher Soldaten in einer Ukraine-Truppe zurück. Unterstützerländer der Ukraine haben in diesem Jahr 5 Milliarden US-Dollar für die ukrainische Waffenproduktion investiert. Die Ukraine führt mit Langstreckendrohnen einen Abnutzungskrieg gegen russische Energieanlagen. Dazu eine Reportage unseres Korrespondenten und die Vereinten Nationen senden einen Appell für die humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Klaas Christoffersen. Willkommen. Es ist ein heikles Thema in der EU. Die Nutzung des russischen Staatsvermögens, das auf EU-Gebiet, größtenteils auf Konten in Belgien, eingefroren ist. Bundeskanzler Merz will die Gelder nutzen, um die Ukraine zu unterstützen, nachdem die USA unter Trump ihre eigenen Finanzmittel für das angegriffene Land stark reduziert haben. Dabei waren die USA noch unter Trumps Amtsvorgänger Biden der größte Unterstützer der Ukraine. Das russische Eigentum für die Ukraine-Hilfe zu nutzen, ist aber ein einmaliger Vorgang. Einige EU-Staaten haben da erhebliche Bedenken, allen voran Belgien, also das Land, in dem das russische Vermögen lagert. Das weiß natürlich auch der Kanzler, der sich zu der Frage in einem Interview mit dem ZDF geäußert hat.
Ja, es gibt in ganz Europa Vorbehalte und ich, noch einmal, ich kann diese Vorbehalte gut verstehen. Ich sage nur auch umgekehrt, wenn wir jetzt nicht springen und jetzt nicht die Entscheidung treffen, die wir treffen könnten, um diesem Vormarsch der russischen Armee Einhalt zu gebieten, wann denn dann? So, natürlich, diese Entscheidungen sind nicht ohne Risiko. Es gibt juristische Bedenken, es gibt politische Bedenken. Ich glaube, die juristischen kann man ausräumen, die politischen werden bestehen bleiben und die müssen wir gemeinsam überwinden, damit wir jetzt hier wirklich zu einer klaren europäischen Haltung gegenüber Russland kommen.
Bundeskanzler Merz. Morgen steht die Entscheidung auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel an. Das Interview mit dem Kanzler im ZDF hat auch Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein verfolgt. Zwar hat Merz da ja nochmal eindringlich für die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte für die Ukraine geworben, aber
noch ist der Ausgang aber völlig offen. Das räumt auch er ein. Aus heutiger Sicht stünden die Chancen, dass man das hinbekomme, bei 50-50, also 50-50, sagt Merz. Der Bundeskanzler wird die Position der Bundesregierung an diesem Mittwochnachmittag auch noch einmal im Bundestag verteidigen. Gegen 15 Uhr ist eine Regierungserklärung von ihm zum Europäischen Rat angekündigt. Danach hat auch die Opposition, also AfD, Grüne und Linke, die Möglichkeit, darauf im Plenum zu reagieren.
Ein Ergebnis der Ukraine-Gespräche in Berlin war, dass mehrere europäische Staaten sich bereit erklärt haben, eine multinationale Truppe in die Ukraine zu schicken, um dort eine mögliche Vereinbarung mit Russland zu überwachen, etwas, das der Kreml bereits abgelehnt hat. Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil hat sich in der Frage jetzt zurückhaltend geäußert. Der Neuen Osnabrücker Zeitung hat er gesagt, wenn es um eine deutsche Beteiligung an einer solchen Mission geht, solle man nicht den fünften Schritt vor dem ersten machen, sondern die Debatte erst dann führen, wenn sie wirklich anstehe. In den Verhandlungen steht jetzt erst einmal an, dass die USA Russland detailliert über alle Punkte informieren, die bei den Gesprächen zwischen US-Vertretern, Europäern und der Ukraine in Berlin Anfang der Woche Thema waren. 5 Milliarden US-Dollar haben die Staaten, die die Ukraine unterstützen, für die Waffenproduktion des Landes in diesem Jahr ausgegeben. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Schmihal kommen weitere rund 5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Euro, hinzu, die europäische Partner aufgebracht haben, um in den USA Waffen für den Abwehrkampf der Ukraine zu kaufen. Der Ukraine Support Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt jedoch, dass die zugesagte militärische Unterstützung in der zweiten Jahreshälfte gesunken ist. Das liegt in erster Linie daran, dass US-Präsident Trump direkte Waffenlieferungen in großem Maß eingeschränkt hat. Zunehmend setzt die Ukraine im Krieg eigene Waffen ein, zum Beispiel Langstreckendrohnen. Unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann war in einer Produktionsstätte der Firma Firepoint, die solche unbemannten Fluggeräte herstellt. Aus Sicherheitsgründen befindet sich die Fabrik tief unter der Erde.
Die Maschinen laufen vollautomatisiert. Es sind Wickelmaschinen. Sie spannen einen Faden aus Kohlefaser um einen Rahmen aus Metall, Schicht um Schicht. Was so entsteht, ist der Rumpf einer Kampfdrohne. Genauer gesagt einer Langstreckendrohne, Reichweite weit über 1000 Kilometer. Irina Terech, die technische Leiterin, wirkt schon ein bisschen stolz auf Hightech made in Ukraine.
Das ist ein карбоновий ровен, який проходить просочення епоксидною смолою через систему спеціальних ванночок.
Der Faden aus Kohlefaser war vorher in einem Bad aus Epoxidharz. Er wird unter gleichförmigem Druck aufgezogen. Er ist sehr leicht, er ist sehr stark. Alles, was man in dem Prozess automatisieren kann, haben wir automatisiert.
Das ist wichtig für das Unternehmen Firepoint, für das Irina Terech arbeitet. Denn seine Drohnen sollen in großer Stückzahl hergestellt werden. Und das gelingt. Bei den ukrainischen Luftangriffen auf Ziele in Russland spielen die Drohnen von Firepoint eine entscheidende Rolle. Hauptziel sind Raffinerien, etwa die von Rosneft in Ryazan. Die Ukraine hat sie seit Jahresbeginn 9-mal angegriffen. Immer wieder muss die Raffinerie ihren Betrieb einstellen, wie internationale Medien berichten. Ihre Arbeit sei wichtig für die Ukraine, sagt Irina Terech, die eigentlich Architektur studiert hat.
In my world, in my inner world, either you have to be at the front line.
In meinem Verständnis muss eine Ukrainerin oder ein Ukrainer jetzt an der Front sein oder für die Front arbeiten. Hier kann ich meine Talente und mein Wissen am besten anwenden. Ich bin kreativ, ich verstehe technische Prozesse, ich weiß, wie man Produktionskapazitäten ausweitet.
Very good at scaling productions.
Firepoint ist ein privates Unternehmen, das vor allem für den Staat arbeitet. Im September kamen Korruptionsvorwürfe auf. Firepoint verkaufe seine Drohnen überteuert. Antikorruptionsbehörden ermittelten, bisher ohne abschließendes Ergebnis. Irina Terech widerspricht den Vorwürfen.
Wir unterstützen die Arbeit der Antikorruptionsbehörden vollkommen. Aber wer unsere Preise kritisiert, sollte auch ähnliche Produkte vergleichen und die Preise auf dem Weltmarkt beachten. Für mich ist klar, wer stillt und sich so am Krieg bereichert, sollte so hart bestraft werden wie möglich.
Have to be punished as cruel as possible.
Firepoint reagierte auf die Vorwürfe damit, dass es den Preis für seine Drohnen offenlegte, rund 50.000 US-Dollar in der Basisvariante. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärt jedenfalls, die Drohnen des Unternehmens gehörten zu den effektivsten, die die Armee einsetzt. Luftschläge weit nach Russland hinein werden Deep Strikes genannt. Sie sind Teil des Abnutzungskriegs. Tatsache ist, an russischen Tankstellen bilden sich immer wieder kilometerlange Schlangen, weil das Benzin knapp wird. Wegen der ukrainischen Angriffe auf Raffinerien. In manchen Regionen Russlands durften Fahrer zeitweise nur maximal 10 Liter auf einmal tanken. Zuletzt griff die Ukraine auch Schiffe an, mit denen Russland Öl exportiert.
Eine Reportage von Florian Kellermann. Und nun geht es noch um den Nahen Osten. Die Vereinten Nationen haben an die internationale Gemeinschaft appelliert, umgerechnet knapp 3,5 Milliarden Euro, etwas mehr als 4 Milliarden US-Dollar, in Hilfsprogramme für die Palästinenser zu investieren. Dabei geht es um die Menschen im Gazastreifen, der nach dem Krieg verwüstet ist und in dem die Zivilbevölkerung unter extremen Entbehrungen leiden muss. Im von Israel besetzten Westjordanland sei es zum Beispiel die Gewalt radikaler jüdischer Siedler, die Menschen dazu zwinge, ihren Besitz aufzugeben. Das UN-Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfe OCHA hat auch noch einmal betont, dass der Gazastreifen der weltweit gefährlichste Ort für humanitäre Helferinnen und Helfer sei. Seit dem Kriegsbeginn nach dem Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023 seien 387 UN-Mitarbeiter ums Leben gekommen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Zuhören.